Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Der interreligiöse Dialog ist ins Gerede gekommen. Angesichts von Terroranschlägen im Namen Allahs gilt es als naiv, an die Kraft des Gesprächs zu glauben, daran, dass es hilft, wenn sich jüdische, muslimische und christliche Menschen darüber unterhalten, was sie verbindet, was sie trennt und was beides mit ihrer Religion zu tun hat. Gestern fand in Berlin auf Einladung der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung und der Eugen-Bieser-Stiftung ein Dialog über den Dialog statt, unter Corona-Bedingungen als Online-Veranstaltung. Es gab ein paar technische Schwierigkeiten, wie Sie gleich an der Tonqualität einiger Diskussionsbeiträge merken werden. Aber unsere Reporterin Mechthild Klein hat das getan, worauf es auch im Dialog ankommt. Sie hat durchgehalten und sie hat zugehört.
Ein Gespräch über den Dialog ist nicht möglich, ohne über diejenigen zu sprechen, die keinen Dialog wollen.
Der interreligiöse Dialog trägt entscheidend zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land bei und daran dürfen auch islamistische Attentate, wie wir sie bei Paris, in Nizza, Wien und auch in Dresden erleben mussten, nichts ändern.
Sagt Annette Wiedmann-Mautz, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung. Interreligiösen Dialog gibt es seit 30 Jahren, in Dutzenden Städten mittlerweile. Sie starteten mit viel Idealismus. Seit einigen Jahren gilt dem Austausch nicht nur ein theologisches Interesse. Der Dialog soll mehr leisten, von der Integration bis zur Extremismusprävention. Doch die Menschen überhaupt für den Austausch zu begeistern, ist auch nach Jahrzehnten Erfahrung gar nicht so einfach. Das weiß auch der Vorsitzende des Islamrats für die Bundesrepublik, Burhan Kesici.
Es war für mich sehr schwer, Imame für den Dialog zu gewinnen, weil sie gesagt haben, die Themen sind uns nicht bekannt, die Atmosphäre ist uns fremd und ähnlichem. Dann gab es die Initiative, zum Beispiel Fußballspiel Pfarrer gegen Imame zu organisieren. Und auf einmal haben sich die Imame dann selber gemeldet und haben gesagt, wir wollen das machen. Und ich glaube, dass solche Ereignisse, Fußballspiel oder interreligiöse Veranstaltungen in der Praxisebene dazu dienen, dass einfach auch der Dialog breiter gefächert werden kann und vor allem auch gesellschaftlich relevanter wird.
Gute Bedingungen findet man beispielsweise in einer interkonfessionellen Schule, sagt die Integrationsbeauftragte.
Und dass das gelingt, am besten natürlich von klein auf. Wir haben das heute in dem Workshop ja bei der Drei-Religionen-Grundschule in Osnabrück erleben können, dass es auch nicht nur für die Kinder wichtig ist, sondern dass die Eltern über die Kinder auch ganz elementar mit einbezogen sind, dass es nicht nur um religiöses Leben, sondern um Leben in seiner Vielfalt und im Alltag geht, nicht nur lernen, sondern gemeinsam leben. Und im Dialog, im Gespräch können genau diese Erfahrungen gemacht werden und damit natürlich auch Voreingenommenheiten, Stereotypen durchbrochen werden.
Es reicht offenbar nicht, sich gegenseitig die Gotteshäuser zu zeigen. Ein gemeinsamer Alltag, gemeinsames Lernen schafft wohl mehr Zusammenhalt. Diese Erkenntnis scheint sich auch bei den Dialogsuchenden durchzusetzen. Die Integrationsbeauftragte Wiedmann-Mautz sieht in Dialogprojekten noch mehr.
Ja, es ist Prävention vor Ideologien, die Religion benutzen, um die Gesellschaft zu spalten. Extremisten, Terroristen wollen die Gesellschaft spalten. Sie tun das im Namen von Religion. Häufig ziehen sie sie heran. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir gemeinsam genau dieser Erzählweise, diesem Narrativ widerstehen.
Es brauche eine Bereitschaft zu differenzieren, dass es verschiedene Ansichten gibt und man lernen müsse, Toleranz zu entwickeln. Solange religiöse Vorstellungen auf der Basis gemeinsamer Werte und mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Der Kampf gegen die fanatischen Attentäter könne in der Gesellschaft nur gemeinsam getragen werden, sagt Wiedmann-Mautz. Doch dass Dialog das Allheilmittel ist, daran glaubt längst nicht jeder.
Ich glaube nicht, dass der Dialog als eine Art Prävention angesehen werden kann, weil mit dem Dialog erreichen wir diejenigen, die sozusagen problematisch sind, nicht, sondern es geht halt darum, Position klar zu machen und auch zu zeigen, dass Muslime ein Teil der Gesellschaft sind und genauso von Terror und Gewalt betroffen sind. Selbstverständlich, wir sehen, dass solche Anschläge uns immer wieder dazu veranlassen, Stellung zu nehmen. Und wir haben in unseren Bildungseinrichtungen, in unseren Moscheen sehr viele Programme, wo wir damit umgehen, aus religiöser Perspektive, indem wir zum Beispiel Jugendarbeit machen, indem wir Gesprächskreise machen, indem unsere Imame rechtzeitig auf solche Ideologien reagieren, haben wir es geschafft, dass die Mehrheit der Muslime solche Positionen sofort ablehnt und vor allem dann auch versucht, aufklärend zu wirken.
Dass es, wie Kesici sagt, hauptsächlich Islamverbänden zu verdanken sei, dass die Mehrheit der Muslime den islamistischen Terror hierzulande ablehnt, darf als vollmundige Werbebotschaft verstanden werden. Die Mehrheit der Muslime ist gar nicht bei den Dachverbänden organisiert. Und bislang gibt es auch keine Antwort darauf, warum in Teilen der muslimischen Community verstärkt ein Antisemitismus verbreitet ist.
Der Antisemitismus hat natürlich zugenommen auf der muslimischen Seite, hat zugenommen auf der rechtsradikalen Seite. Dafür ist der christliche Antisemitismus vielleicht schwächer geworden. Aber nichtsdestotrotz, das Wesentliche, glaube ich, ist, dass wir erkennen und uns eingestehen müssen, dass der Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft wieder angekommen ist,
sagt Abraham Lehrer, Vizepräsident des Zentralrats der Juden. Seine Worte klingen resigniert. Dabei würde er viel lieber über die religiösen Gemeinsamkeiten sprechen. Gute Resonanz gab es beispielsweise mit dem Projekt Meet a Jew, auf Deutsch Treffe einen Juden. In den Dialogforen der Religionen geht es übrigens nicht darum, den anderen von den eigenen Vorstellungen zu überzeugen, unterstreicht die Hamburger evangelische Bischöfin Kirsten Fers. Über das interreligiöse Forum Hamburg sagt sie:
Diese Friedenskraft und die friedensbewegten Möglichkeiten unserer Religion nach vorne zu stellen, ist richtig Arbeit. Das ist auch etwas, was im interreligiösen Dialog selber gar nicht immer so einfach ist, wenn man die Standpunkte formuliert. Das Herausforderndste ist im interreligiösen Dialog, die internationalen Konflikte nicht so stark werden zu lassen, dass sie die nationalen oder die lokalen Möglichkeiten einschränkt. Wir haben eine Regel, auch dass wir uns schon in dem Streit bewegen können, aber mit dem Respekt vor dem anderen und dass wir niemals im Zorn von dem gemeinsamen Tisch aufstehen. Dieses Bild, dass wir immer so lange beieinander bleiben, so lange auch sprechen und diskutieren, bis wir uns irgendwann Shalom sagen können, das ist eine manchmal stundenlange Arbeit, aber die ist wichtig.
Zum Austausch gehört auch eine andere Fähigkeit, sagt die Bischöfin, nämlich die Bereitschaft zuzuhören. Es gehe nicht so sehr ums Diskutieren und Vergleichen, sondern ums Hinhören. Auch wenn für manche ein Fußballspiel mehr bringt als viele Jahre theologischer Dialog zwischen Religionsgemeinschaften. Für die religiösen Gemeinschaften heißt das auch, neue Wege finden und gemeinsam ausprobieren, nicht nur auf der akademischen Ebene. Und wahrscheinlich wird man dafür auch die alten islamischen Dachverbände brauchen, auch wenn sie nur einen Bruchteil der Muslime vertreten.
Nie zu früh vom gemeinsamen Tisch aufstehen. Mechthild Klein berichtete von einer Dialogwerkstatt der Eugen-Bieser-Stiftung.